Ja, vielen Dank. Der Kurt hat mich ja schon feurig vorgestellt. Bin jetzt fast unter Zugzwang geraten. Und ja, zu meiner Person, Jahrgang 43, offiziell im Ruhestand, aber im Ruhestand, der leider keine Ruhe fand. Kennt ihr den Unterschied zwischen Rentner und Pensionär? Der Pensionär pennt und der Rentner rennt. Und ich bin Rentner. Aber das nur am Rande. Ich freue mich auch, wieder hier sein zu dürfen, noch dazu jetzt bei diesem einmaligen Wetter. Wir haben ja trotz globaler Erwärmung mächtig gefroren. Am Donnerstag musste ich noch einheizen, wie ja fast im Winter. Und jetzt ist dafür eine umso größere Wärmewelle da gekommen. Und das ist hier also schön und alles immer noch Gnade, wenn man die Berichte liest und mitbekommt von anderen Teilen der Erde, hier fast immer noch auf einer Insel der Seligen. Gerade wenn wir auch denken an die finanzielle Situation und ihr habt ja Sinn für Humor, der Papandreou hat der Merkel ein Telegramm geschickt, wir sitzen hier am Mittelmeer und haben keine Mittel mehr. Und so sieht es ja tatsächlich bei diesen Mittelmeerstaaten aus. Aber jetzt zur Einleitung, reicht das? Wir wollen uns mit dem Römerbrief hier näher abgeben und ihn betrachten. Frage, wer hat ihn geschrieben?
Ja,
der Kurt ist, ich merke, der Kurt ist hieb- und stich- und bibelfest. Also, ihr habt natürlich recht, wenn ihr sagt Paulus, aber zu provozieren, da lesen wir in Römer 16, da heißt es, wo steht das jetzt? Vers 22, ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Also, die hatten damals so eine Art Sekretär, man nannte den Amanuensis, und die haben diese Schreibarbeit übernommen, und das war hier dieser Tertius. Ich lese ein paar einleitende Kommentare vor zum Römerbrief. Es sagte der englische Dichter Coleridge, er nannte den Römerbrief das tiefste Buch, das überhaupt existiert. Der berühmte Schweizer Theologe Godet, er bezeichnet ihn als die Kathedrale des christlichen Glaubens. Dann Calvin sagte, wenn jemand den Römerbrief versteht, so liegt vor ihm eine sichere und offene Straße zum Verständnis der ganzen Heiligen Schrift. Jetzt hat mal Wilhelm Busch, der begnadete Essener Jugendpfarrer, beobachtet, dass dort, wo Erweckung war, war eigentlich der Römerbrief im Mittelpunkt. Oder mindestens ein entscheidender Faktor, dann Martin Luther, er hat sich ja anhand von Römer 1, Vers 17 bekehrt, der Gerechte wird aus Glauben leben, er, der es mit Werken bis in alle Perfektion hinein versucht hat und daran verzweifelt ist, sein Seelsorger Staupitz, ähnlich wie er selber auch verzweifelt, als er merkte, er kann Gott nicht gefallen, mit allen möglichen Kasteiungen und so weiter. Und dann öffnet ihm Gott die Augen anhand von Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und da war es, als würden sich die Tore des Paradieses für ihn auftun. Also dieser Brief, der hat schon einiges bewirkt. Und jetzt Luther, dieser Brief ist der eigentliche Hauptteil des Neuen Testaments und das lauteste Evangelium, welches wohl würdig ist und wert, dass ein Christenmensch ihn nicht nur Wort für Wort auswendig könne, sondern täglich damit umgehe, als mit dem täglichen Brot der Seelen. Das waren natürlich noch Zeiten, wo die Leute noch auswendig gelernt haben. Das ist jetzt vorbei, dank dieser Videowelle, das Bild macht passiv und so weiter. Natürlich immer mit Ausnahmen. Denn er kann gar nicht zu viel gelesen und betrachtet werden. Und je mehr er betrachtet wird, desto köstlicher wird er. Also wenn jemand wirklich sich da im Römerbrief etwas auskennt, dann ist er längst nicht mehr so anfällig für alle möglichen Irrströmungen und dergleichen. Der Römerbrief steht nicht zufällig gleich am Beginn der Briefe. als entscheidender und wichtiger und wichtigster. Und man kann folgende grobe Einteilung treffen, jetzt generell. Altes Testament, das Heil wird angekündigt. Die Evangelien, das Heil wird vollbracht. Apostelgeschichte, das Heil wird verkündigt. Und die Briefe, das Heil wird erklärt. Gerade der Römerbrief versucht dann eben, die Dinge lang und breit deutlich zu machen. Und Offenbarung, das Heil wird vollendet. Also jetzt nur die Philologen sagen Teichoskopie, also so Blick von der Mauer. So eine kurze Nische aufgemacht. Wir werden ja überrollt von einer Heilungswelle. Es gibt inzwischen Heilungsräume und Heilungen und alle möglichen Konfessionen machen mit. Und immer mehr lehren oder glauben, dass zum richtigen Gehorsam gehört dann auch Gesundheit und so weiter. Und jetzt erklärt uns Paulus im Römerbrief, wir warten auf des Leibes Erlösung. Der Leib ist nicht erlöst. Also das war nötig, notwendig. Das Heil wird erklärt und ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Das geschieht eben erst, da lesen wir dann im zukünftigen Buch der Offenbarung. Also nochmals, das Heil wird angekündigt. Es wird der Messias kommen, Altes Testament. Und er wird uns gerecht machen. Und dann steht auch in diesem berühmten Kapitel Jesaja 53, er trug unsere Krankheit. Und das wird immer wieder zitiert. Und deswegen ist so etwas wie der Römerbrief zum Beispiel eben nötig. Nochmals, das ist noch zukünftig. Es war eine erste Erfüllung beim Wirken Jesu hier auf Erden. In Vorschattung des messianischen Friedensreiches. Da gilt dann, als Knabe gilt, wer 100-jährig stirbt. Denn wir lesen in Matthäus Kapitel 8, Vers 17, wie sich das erfüllt hat. Habe ich das jetzt richtig zitiert, Matthäus 8? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist, merkt man dann auch, die Alterserscheinungen. Haare und Gedanken verlassen einen schneller als früher. Doch, Römer 8, Vers 16 und 17. Und er machte all die Kranken gesund, die Besessenen und so weiter, trieb die bösen Geister aus. Und jetzt Römer 8, Vers 17, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, unsere Krankheit getragen. Das hat sich damals erfüllt. Und hätten sie ihn angenommen als den Messias, wäre das messianische Friedensreich an dieses Volk angeboten worden, hätte es begonnen. Und da gilt dann auch eben, er trug unsere Krankheit. Aber dann wird der Messias verworfen und jetzt kommt die Gemeinde als Antwort Gottes eigentlich auf den Widerstand, die Rebellion des Menschen und die Ablehnung seines eigenen Volkes. Und da haben wir keinen Heilungsbefehl mehr. Haben wir einen Heilungsbefehl im Neuen Testament? Ist jetzt nicht primär das Thema des Römerbriefs, aber das überrollt uns derartig und hier kann ich ja doch einiges voraussetzen, dass man den Eindruck hat, also du hast mangelnden Glauben, wenn du nicht auch die Heilung verkündigst und ankündigst und versprichst und so weiter. Und dann wird ein Beispiel nach dem anderen erzählt, berichtet. Also haben wir einen Heilungsbefehl im Neuen Testament?
Glauben.
Ja gut, das ist jetzt gerade auch in Richtung ja, Vergebung, aber auch Heil. Aber es ist kein Imperativ, kein Befehlsform. Nun, wir haben allerdings schon, und die zitieren sie, Matthäus 10 und Lukas 10. Heilt die Kranken. Bei Matthäus 10 steht dann auch noch reinigt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus, weckt Tote auf. Und dann steht allerdings auch noch, geht nicht hin auf der Heidenstraße noch Samariterstädte, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Also da haben wir schon ein Imperativ, Matthäus 10 und Lukas 10. Aber als das gesprochen wurde, war das die Zeit des Alten oder des Neuen Testaments? Des Alten. Das Neue beginnt erst mit Golgatha oder Pfingsten. Wir haben ja jetzt Pfingstmontag. Da wird dann das Gesetz in die Herzen geschrieben, laut dieser berühmten Prophetie von Jeremia 31. Also jetzt ist ja heute kaum noch Bibelwissen vorauszusetzen. Wir leben in einer Gesellschaft der geistlich Magersüchtigen. Die sitzen vor gedeckten Tischen und können sich selber nicht mehr ernähren. Sichtbar wie geistlich. Anwesende natürlich alle von Herzen gerne ausgenommen. Aber wir haben Bibelübersetzungen, wir haben Konkordanzen, wir haben Kommentare wie noch nie und können immer weniger vom Wort Gottes leben. Und das ist tragisch, denn wenn man Berichte liest über Verfolgung, das, was die Leute durchgetragen hat, war dann das Wort Gottes. Und was bleibt dann? Was haben wir dann noch als Propium, wenn wir nicht gelernt haben, vom Wort Gottes uns zu ernähren? Und dadurch wissen die Leute eben, man zitiert ihnen Matthäus 10, Lukas 10, ja hier steht's, heilt die Kranken. Also die Sache ist geklärt. Weil man kann immer weniger heilsgeschichtlich denken. Dort, wo dann das Heil verkündigt wird, also nochmals, Altes Testament, das Heil wird angekündigt. Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Durch seine Erkenntnis wird er der Gerechte, die vielen gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Also da ist man praktisch zu Füßen des Kreuzes bei dem Propheten Jesaja. Das Heil wird angekündigt. Das Heil wird vollbracht. Das wird uns in den Evangelien geschildert. Wie das Heil vollbracht wird, das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt, es wird getestet, es ist ohne Fehler, es wird geschlachtet. Und dann das Heil wird verkündigt, Apostelgeschichte. Und das Heil wird erklärt. Und da sind wir dann beim Römerbrief und dann das Heil wird vollendet. Das ist dann das Buch der Offenbarung. Und dass man einen gewissen Überblick hat über das Wort Gottes, das kann man eben immer weniger voraussetzen. Und von daher ist gerade der Römerbrief so eine Hilfe. Und wenn wir uns dann Apostelgeschichte anschauen, überprüft die Predigten des Petrus und des Paulus. Die haben immer nur Vergebung der Sünden angeboten, aber nie Heilung. Apostelgeschichte 13, so sei es euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass von alledem, wovon ihr durch das Gesetz des Mose nicht konntet, freigesprochen werden, ist der gerechtfertigt, der an ihn glaubt. Und Verkündung der Vergebung der Sünden in diesem Namen, aber nie Heilung. Es sind Heilungen geschehen. Wir kennen das, der Kranke da, der Lahme an der schönen Pforte, der Gelähmte in Lystra und so weiter, Apostelgeschichte 14. Obwohl auch das dann merklich zurückgeht am Areopag, heilt Paulus niemand, der Hochburg der Athener, der Hochburg der Philosophen, der Hochburg der Götzendiener. Wo es ja dann heißt, dass Paroxyno, da ergrimmte der Geist des Paulus, als er die Stadt sah, angefüllt mit Götzen. Also wenn Paulus in unsere einst christliche Gesellschaft, ehemals christliches Abendland käme, inzwischen sehr antichristlich geworden, da würde sein Geist ergrimmen über all dieses Sodom und Gomorra. Also sie haben Vergebung der Sünden angeboten, nie Heilung. Das hat Gott manchmal gegeben zur Beglaubigung, aber es war nie in der Verkündigung. Also der Römerbrief, geschrieben 56, einige sagen 58, und man ist sich ziemlich einig, wo er geschrieben wurde, von Korinth aus, und zwar von der Hafenstadt Kenchrea, Apostelgeschichte 20. Paulus ist zum dritten Mal in Korinth und Umgebung und da lesen wir in Vers 2, als er diese Länder durchzogen und sie ermahnt hat, mit vielen Worten kam er nach Griechenland und verweilte all da 3 Monate. Also da ist man sich ziemlich einmütig dass hier die Zeit war, wo er auch genügend Muße hatte, diesen gewaltigen Brief zu schreiben. Und wir lesen nämlich in Apostelgeschichte 16, der Kurt hat den vollen Segen von Kapitel 15 vermittelt. Ich bringe jetzt nur die Grüße von Apostelgeschichte 16 und ach, ich bin jetzt in Korintherbrief. Kein Wunder, dass ich da mich nicht zurechtfand. Römer 16, ich befehle euch unsere Schwester Phoebe, welche ist im Dienste der Gemeinde zu Kenchrea. Das war die Hafenstadt von Korinth. So wie Piräus die Hafenstadt von Athen, war das damals und heute die Hafenstadt von Korinth. Dass ihr sie aufnehmet in den Herrn, wie sich ziemt in den Heiligen. Und man nimmt an, dass Paulus ihr diesen Brief mitgegeben hat. Auf den Weg geplant, wie schon gesagt wurde, nach Spanien, und da zieht er nach über Rom, zieht er das sozusagen vorbei. Und warum haben wir so eine ausführliche Darlegung des Evangeliums? Und da hat Francis Schaeffer folgenden Grund angeführt, und er wird auch von anderen erwähnt. Paulus war ein gründlicher Mann, und den Galatern, er behandelt das Problem der Beschneidung. Korinther, naja, da war etliches durcheinander. Aber das waren alles Gemeinden, die er gegründet hat. Aber er war noch nicht in Rom, und jetzt schreibt er eine Gemeinde, die erstens er nicht gegründet hat und er von daher auch nicht so gut kannte. Sicher, da gab es manche Feedback, manche Rückmeldung. Und jetzt wollte er sicher machen, dass das Evangelium dort nicht irgendwie verzerrt angekommen ist. Ich komme etwas herum, und wenn man an manche Orte kommt, was die Leute unter Evangelium verstehen, das ist oft erschreckend. Das ist ein Jesus, der sie zu beglücken hat, der sie immer reich und erfolgreich und gesund macht, und von der Macht der Vergebung, Sündenschuld hört man immer weniger. Und jetzt möchte er das fest, möchte er das sicher machen, sich vergewissern, und haben wir deswegen durch die Führung Gottes diese ausführliche Darlegung dieses Briefes. Anhand des Römerbriefes hat sich auch Augustinus bekehrt. Er war ja ein Playboy, ein Lebemann, und es wird berichtet, dass er da eine Stimme hörte, die sagte, tolle Lege, nimm und lies. Und sein Auge fiel auf Römer 13, Vers 13, und an dieser Bibelstelle hat sich Augustinus bekehrt, und da las er, lasset uns ehrbar wandeln als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Wollust und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und wartet des Leibes nicht so, dass ihr seinen Begierden verfallet. Also die Begierden sind da. Ist nicht so, dass jetzt hast dich bekehrt und nur noch Rolltreppe zum Himmel. Aber jetzt, wie wandeln wir? Wie warten wir des Leibes? Und wie gesagt, wir warten auf des Leibes Erlösung. Ich darf hier da eine Klammer aufmachen und rechne, dass ihr einen Sinn für Humor habt. Von Heinz Erhard gibt es ja diesen Spruch, die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen, die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Also das ist der Verfallssatz, etwas poetisch, humorvoll formuliert, und es geht irgendwann mal zu Ende. Das hat nichts mit Sünde zu tun, sondern wir warten des Leibes Erlösung. Der Leib ist nicht erlöst. Und ich habe sogar ein Zitat von einem Mann aus Amerika, gehörte zum Gesundheitssystem, ging in die Pfingstgemeinde, und er sagte, wenn das stimmte, dass im Evangelium auch die körperliche Heilung eingeschlossen ist, wenn nur 10% geheilt würden, würde sich das statistisch erkennbar machen. Und er sagt, es ist kein statistischer Unterschied vom Standpunkt des Gesundheitssystems für Gläubige und Ungläubige. Und auch das Durchschnittsalter. Wir haben ja jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte. Mindestens einer sollte im Laufe von 2000 Jahren genügend Glauben gehabt haben, um mindestens 150 oder 200 Jahre alt zu werden. Gläubige werden nicht älter als Ungläubige. Es ist vielleicht eine leichte Verschiebung, das kann man schon beobachten, gerade weil man andere Dinge, die andere seelisch aufrieben, bei Gott ablegen kann, wenn man geistlich wandelt. Aber es gibt Gläubige, die sterben in der Blüte ihres Lebens, und es gibt Nazi- und Judenmörder, die leben noch immer und sind schon über 90. Nicht mehr so viele, aber es gibt sie noch. Aber jetzt zu diesem Brief selber. Ich habe die Grundgedanken vor etlichen Jahren durch Vorträge von Francis Schäfer aufgegriffen. Und es gibt verschiedene Einteilungen, aber die Schlüsselverse, und die sollten wir mindestens auswendig kennen. Also den ganzen Römerbrief auswendig zu kennen, das kann man wahrscheinlich nicht mehr voraussetzen. Aber zumindest die Verse 16 und 17, wo Paulus sagt: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben im Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das, so sagte Francis Schäfer, sind die Schlüsselverse. Und die restlichen Kapitel sind im Prinzip die nähere Auslegung, Darlegung der Auswirkungen dieser beiden Verse. Das sind die Schlüsselverse. Römer 1, 16, 17. Und da haben wir diesen Satz: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Jetzt, Kurt, du kriegst ein Schweigegebot und Redeverbot. Wo kommt dieses Zitat noch vor? Der Gerechte wird aus Glauben leben, ist ja zitiert aus Habakuk, Kapitel 2. Wo kommt das noch vor? Nein. Hebräerbrief. Aber wir können uns dann leicht merken, dass ich habe das erste Mal gehört vor 40 Jahren und seitdem nicht mehr vergessen. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Weil alles, was Sinn ergibt, das hat sich bei mir eingehakt. Und da haben wir wirklich eine Struktur. Und wo kommt es noch vor? Hebräer 10, Vers 38, und wo noch? 3, Vers 11, oder? Und Römer 1, 17. Und jetzt warum? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Grundthema des Römerbriefes ist der Gerechte, die Rechtfertigung. Es geht dann natürlich schon in Verästelungen und so weiter, aber als Grundüberschrift, die Rechtfertigung. Und dass man nicht nur im Glauben beginnt, sondern auch im Glauben fortfährt, das hat als Grundthema der Galaterbrief. Und Paulus fragt sie: Ihr törichten Galater, habt ihr im Geist begonnen, wollt ihr im Fleisch weitermachen, fortfahren? Also nicht nur der Beginn der Nachfolge ist Glaube, sondern auch der Wandel. Und deswegen ist eine Art Schlüsselvers des Galaterbriefs, Galater 2, Vers 20, der ist sehr bekannt, bei den Mystikern sehr geschätzt und manchmal auch missbraucht von daher. Ich lebe doch nur nicht ich, Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben, nicht in Werken. An Jesus Christus. Und deswegen prompt auch im Galaterbrief das zweite Mal die Erwähnung von: Der Gerechte wird aus Glauben leben, dieses Zitat aus Habakuk. Und dann, was ist Glaube? Viele sagen, ja, ich glaube auch und so weiter. Und sie sind meilenweit entfernt von dem biblischen Glauben. Das werden wir dann besonders anhand von Römer 4 aufzeigen, was ist der Glaube, der uns wirklich rettet? Die Bibel sagt eben, die Teufel glauben auch und zittern. Was ist der biblische Glaube? Und der wird einmal definiert, Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, was man hofft, und nicht ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist das Gegenteil von Schauen. Und zwei Verse davor steht das dritte Mal, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte, Grund im Römerbrief, wird leben Galaterbrief und Glaube Hebräerbrief. Und wenn das einleuchtet, kann man sich das merken. Und nicht irgendwie womöglich ohne Zusammenhang einfach aus Erinnerung heraus, ja, steht Galater, ja, steht Hebräer oder womöglich woanders. Wenn man diese Konstruktion erkannt hat, dann kann man das einordnen. Und jetzt zur möglichen Einteilung, Römer 1, die Verse 16 und 17, Schlüsselverse. Das Vorgehende ist Einleitung. Und wir haben dann von Vers 18 bis Ende von Kapitel 3 die Befreiung von der Schuld der Sünde. Nein, eigentlich bis Ende von Kapitel 4. Die Befreiung von der Schuld der Sünde. Und dann Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 17, die Befreiung von der Macht der Sünde, Heiligung. Und dann von Kapitel 8, Vers 18 bis Ende des Kapitels, die Befreiung von der Gegenwart der Sünde. Also nochmals eine mögliche Einteilung, Kapitel 1 ab Vers 18 bis Ende von Kapitel 3 zeigt, warum alle schuldig sind. Er tritt hier die Beweisführung an. Und Kapitel 4, die Rechtfertigung im alten Bund, vor Christi kommen. Und dann Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 17, die Befreiung von der Macht der Sünde, Heiligung. Jedes Kind Gottes ist frei von der Schuld der Sünde, aber nicht jedes frei von der Macht der Sünde. Es gibt Leute, die quälen sich mit gewissen Fesseln und Bindungen herum. Und nur ein Beispiel, in unserem Dorf, durch die Gnade Gottes durfte da eine Frau zum Herrn finden, war vor allen Dingen, hing das zusammen mit meiner Frau. Und man merkte wirklich dieses Neuwerden, die Änderung, die in ihrem Leben geschehen war, aber sie hat 3 Jahre gebraucht, bis sie von der Zigarette loskam. Und sie wusste auch, das ist nicht richtig, aber es war nicht gleich weg. Also da geht es dann um Heiligung. Eindeutig Kind Gottes, aber die Macht der Sünde. Und dann eben Römer 8, Vers 18 bis Ende des Kapitels, Befreiung von der Gegenwart der Sünde, und dann Römer 9 als mögliche Einteilung wäre Israel der Vergangenheit, Römer 10 Israel der Gegenwart und Römer 11 Israel der Zukunft. Und dann ruft Paulus, nachdem er kapitelweise Dogmatik und Theologie dargelegt hat, dann ruft er auf, Römer 12, praktisch zur Bekehrung. Gebet eure Leiber zum lebendigen Opfer. Und dann die einzelnen Auswirkungen in den einzelnen zwischenmenschlichen und sonstigen Bereichen. Also, bevor er sagt, gebet eure Leiber zum lebendigen Opfer, hat er schon gründlich erklärt, wer das ist, dem wir uns da ausliefern. Nur ein Beispiel, da war kürzlich, na, ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her, das war noch vor der Trunkenheitsfahrt von Margot Käßmann, und dass sie da zur Ratsvorsitzenden der EKD gewählt wurde. Und dann gab es Pro und Contra in Idea, und Contra, da schrieb dieser Ulrich Rüss, sie glaubt auch nicht an die Jungferngeburt. Sagen andere Stimmen, soll sie inzwischen aber da geändert haben. Und dann schrieb jemand einen Leserbrief, die Frau hat ja sehr viele Sympathien, und da merkt man, wie da emotional argumentiert wird, und die Theologie, die ist den Bach runter. Ähnlich war es, als da das Interview war mit Joyce Meyer. Oh, sie hat mir geholfen, und dann kommen die ganzen seelischen Argumente und so weiter und so fort. Und die biblischen Argumente, die kann man beerdigen. Was soll eine Frau auf der Kanzel, die geschieden und wieder verheiratet ist, als Gläubige sich hat scheiden lassen und so weiter, sieht sich als Lehrerin praktisch der Christenheit. Gott hat ihr das gezeigt. Ja, in meiner Bibel steht das Gegenteil. Na gut, das ist ja alles sekundär. Hauptsache ist, man ist offensichtlich sympathisch angesprochen und so weiter. Und dann schrieb jemand zurück zu Margaret Käßmann, ja, das mit der Jungferngeburt, Paulus hat doch nie die Jungferngeburt erwähnt. Also nehmen wir die Sache nicht so genau, nur da haben wir einen anderen Jesus. Da haben wir nicht den Sohn Gottes, der seit Ewigkeit existiert und ohne Schuld und Sünde ist. Wie Jesaja sagt, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Kind geboren, menschliche Natur, Sohn gegeben, göttliche Natur. Aber das juckt die Leute heute nicht. Wie Paulus sagt, wenn ihr einen anderen Jesus annehmet, dann ertragt ihr das gerne. Und diese Debatten sind mega out. Hauptsache ist, man glaubt an irgendeinen Jesus. Nun, die Moslems glauben auch an Jesus. Großer Prophet für sie, von der Jungfrau geboren, wird wiederkommen, steht alles im Koran. Aber braucht nicht groß betonen, dass das nicht ganz deckungsgleich ist, milde gesagt. Also Paulus macht schon gründliche Exegese. Eine andere Einteilung, also nochmals Römer 1, 16, 17, also das müssen wir auswendig kennen. Wenn man euch um 3 Uhr früh aus dem Bett schleift und verschlafen und jede Menge noch Tranquilizers im Gehirn, und was ist der Schlüsselvers von Römerbrief, also das muss sitzen. Die andere mögliche Einteilung ist von Watchman Nee, ist eine Möglichkeit, nicht dogmatisch, vor allen Dingen ab Römer 5 ist der Mensch in Adam, Römer 6 der Mensch in Christus, Römer 7 der Christ im Fleisch und Römer 8 der Christ im Geist. Jetzt sagen einige, nein, Römer 7 ist kein Gläubiger, glaube ich aber nicht. Aber jetzt wollen wir uns noch Folgendes anschauen. Wir haben eine Art Zusammenfassung, eine Art Evangelium in der Nussschale in den ersten 7 Versen des Römerbriefes. Und das wollen wir mit Gottes Gnade noch beleuchten. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Punkt 1, das Evangelium hat seinen Ursprung in Gott. Ist nicht menschliche Erfindung. Und das sagten dann auch Weltmenschen. Wenn der Römerbrief erfunden ist, ist er die genialste aller Erfindungen. Und es geben Weltmenschen zu, das ist auch vom Intellektuellen einmalig. Und wie Francis Schaeffer meinte, wenn Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, dass er dann womöglich sich nicht nur auf die Erfahrung beruft. Und das ist wunderbar zu sehen, wie hoffnungslose Menschen, Gebundene, auf einmal verändert werden. Ich habe hier ein Buch aufliegen, den Tigerzähmen. Das habe ich aus einem besonderen Grund mitgebracht. Das ist ein Buch, das ist jetzt nicht eine geistliche Abhandlung. Das macht dann nicht unbedingt geistlich tiefer. Das ist die Geschichte des Stärksten der Starken, des Kung-Fu-Weltmeisters Tony Anthony. Und die Frau, die Schwester, die am meisten wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass ich vor mehr als 40 Jahren zum Glauben kam, die war damals mit Operation Mobilisation in Wien, sie ist selber Deutsche. Und ihr Sohn, wie das leider oft ist bei Kindern aus frommem Elternhaus, hat sich mal für Jesus entschieden, aber dann eigene Wege und dann Haschisch. Und er ist fast bipolar. Er konnte unwahrscheinlich ausrasten und jähzornig werden. Und sie sagte, das war so furchtbar, wie er manchmal geflucht und Gott gelästert hat. Sie musste sich die Ohren zuhalten und wir würden menschlich gesprochen sagen, da ist der Zug abgefahren, der weiß alles und totale Verstockung jenseits medizinischer Hilfe. Ja, und dann kriegt er durch Gottes Führung dieses Buch in die Hand und bekehrt sich. Geht jetzt in die Gemeinde. Und wenn man sowas mitbekommt, direkt oder indirekt, dann schämt man sich das Evangelium von Jesus Christus nicht, wenn man sieht, wie solche, die die Welt aufgegeben hat, die sich selber aufgegeben haben, verändert werden durch die Gnade Gottes und zerbrochene Beziehungen neu werden. Da sagt man, dafür will ich leben, damit Menschen gesund werden, damit Ehen zusammenbleiben, damit Kinder nicht Angst haben müssen, wenn ihr betrunkener Vater nach Hause kommt und die Mutter schlägt und die Kinder verprügelt. Und dann bekehrt sich so ein Säufer und auf einmal ist die Angst weg. Das ist faszinierend. Aber womöglich nimmt Paulus darauf gar nicht primär Bezug, sondern dass es auch vom intellektuellen Standpunkt meint, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, auch vom Standpunkt der Vernunft. Es ist so ein fantastisches Konzept, das eigentlich alles umfasst. Aber dazu dann, wenn wir zu diesen Versen kommen, also Römer 1,1, erster Punkt, das Evangelium hat seinen Ursprung in Gott, also der Ursprung des Evangeliums. Zweitens, die Basis des Evangeliums, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Die Basis des Evangeliums, die Bibel, das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Drittens, Zentrum des Evangeliums von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Zentrum des Evangeliums, Jesus Christus, Vers 3. Viertens, und nach dem Geist, der da heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes, in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Thema des Evangeliums, Gott macht Tote lebendig. Ihr wart tot in Sünden und Übertretungen. Und dann fünftens, Bereich des Evangeliums, durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt, in seinen Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, unter allen Heiden, alle Völker, alle Menschen. Und der Beweis, dass das Evangelium tatsächlich funktioniert, Vers 7, allen Geliebten Gottes und berufenen Heiligen zu Rom. Es wurden Menschen verändert. Das, was zum Beispiel junge Marxisten, Kommunisten so begeistert hat, sie meinten, sie haben die Antwort für die Probleme dieser Welt. Wir verbessern diese Welt. Nur es funktioniert nicht. Ich kann ja am grünen Tisch manches schöne ideologische Konzept herstellen und das wird ja jetzt furchtbar, was mit der EU ausreift. Denn wenn man die EU-Charta liest, ich habe mir diese Mühe nicht gemacht, aber Lothar Gassmann, und da steht dann nicht nur die Gleichstellung von Mann und Frau, sondern auch die Gleichheit von Mann und Frau. Und da sitzen realitätsferne ideologische Vollblutfantasten, Traumtänzer, wir machen alles gleich. Ja, funktioniert am grünen Tisch. Aber das Ergebnis in der Wirklichkeit kann man jetzt schon voraussagen. Vorgeschmack der Hölle. Man kann schon den Nachruf verfassen, in Anlehnung an Erich Kästner. Hier ruht die EU, die an die Menschheit glaubte, sie war dümmer, als die Polizei erlaubte. Randbemerkung. Man kann Nachruf jetzt schon schreiben. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Naja, und jetzt beginnt das ganze Monstrum da zu wackeln. Und jetzt werden die Rettungspakete geschnürt, damit uns ja dieses Monstrum noch erhalten bleibt. Also schön in der Theorie und fasziniert die Leute und Merkel meint unbedingt uns für EU und Euro zu retten und so weiter, aber ihr kennt den Unterschied zwischen Theorie und Praxis des Kommunismus, die Theorie ist Marx und die Praxis ist Murks. Es funktioniert nicht. Und der Westen hatte Marx und der Osten hatte Murks. Und die Brüder in der damaligen DDR sagten mir, der Unterschied zwischen Ostdeutschland vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, ich konnte als Österreicher vor der Wende viel leichter rüberfahren als die Bundesdeutschen. Brauchte an der Grenze kein, also konnte direkt an der Grenze ein Visum einlösen, das konnte kein Bundesdeutscher, konnte antragen, Einreise ohne eine Einladung und so weiter. Und da haben wir mit diesen österreichischen Pfunden gewuchert und immer noch habe ich meine besten Freunde aus der ehemaligen DDR. Und da sagten mir die Brüder, Unterschied zwischen Ostdeutschland vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, einst fuhren wir mit Kraft durch Freude an das schöne Mittelmeer, jetzt haben wir weder Kraft noch Freude und auch keine Mittel mehr. Und so sah es ja wörtlich drüben aus. Also Randbemerkung. Zurück zu Paulus. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Menschen werden verändert. Geistlich Tote werden lebendig. Ketten der Sünde fallen. Menschen, die sich zerstören müssen auf dem Weg in den Abgrund, kehren um, werden frei. Also nochmals, den Ursprung des Evangeliums, Römer 1, Vers 1. Es ist in Gott. Die Basis des Evangeliums, Römer 1, Vers 2, die Heilige Schrift, Vers 3, Zentrum des Evangeliums, Jesus Christus, Vers 4, Thema des Evangeliums, Gott macht Tote lebendig, Vers 5, Bereich des Evangeliums, allen Völkern, allen Nationen, Vers 7, Beweis des Evangeliums, Geliebte, Heilige zu Rom, Menschen werden verändert. Und jetzt gehen wir ein auf die Verse 16 und 17. Noch abschließend. Also hier, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Und wie wir schon sagten, nicht nur der rein empirische Bereich, wunderbar zu sehen, wenn Ketten fallen, wenn Sündern vergeben wird. Und auch hier da dieser Tony Anthony, als das erste Mal hört, es gibt einen Gott, da lacht er, der Mensch ist doch selber Gott. Und er hat ja ungeheure Kräfte, der konnte den Schmerz am Leib verteilen, er konnte auf rasiermesserscharfen Klingen gehen, ohne sich zu verletzen und so weiter. Alles Kräfte in sich aufgesogen. Und dieses Buch hat also zwei Vorteile. Man kann es jedem Ungläubigen in die Hand geben, mehr Jungs als Mädchen. Ich denke jetzt nicht an euch, aber ich denke an eure Kinder und Enkelkinder. Da ist das ideal, besonders wenn sie in der rebellischen Phase sind, weil gerade mit Christentum verbindet sich immer mehr eben, das sind Versager, das sind Nullen, das sind schwache Typen und so weiter und Feiglinge. Und von daher ist dieses Buch natürlich das genaue Gegenteil. Das war ein Unbesiegbarer. Und das Zweite ist, man erkennt, dass hinter diesen Kampfsportarten mehr steht. Also das nicht nur neutral ist, sondern die haben dann Kräfte eben, die sind rational nicht mehr zu erklären. Und dieser Stärkste der Starken wird Christ. Er hat dann nochmal einen Rückfall. Typisch noch die Schamkultur, dass er da einen Unfall baut und versucht zu vertuschen, anstatt ans Licht zu kommen, muss deswegen sogar noch mal ins Gefängnis, nachdem er schon eine blühende Jugendarbeit hatte. Könnt ihr euch vorstellen, wenn die Jungs hören, da ist ein Kung-Fu-Weltmeister, ja, da kommen die natürlich. Und da kamen die jungen Leute und das hat der Herr wirklich auch verwendet. Und dann muss er nochmals ins Gefängnis, aber auch Gott verwendet das zum Segen, dass er gerade an diesen Ort noch manchen zum Herrn führen darf. Und liebe Freunde, das ist unfasslich. Also ist auch wirklich ein Grund, wo man neu sagen kann, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ich kriege so Rundbriefe von jemandem, der in Perm-Gebiet, also im Ural, Russland, arbeitet unter Gefangenen. Und da gibt es einen Gefängniskomplex oder ein Gefängnis, da sitzen nur Massenmörder und Schwerverbrecher, nur lebenslängliche. Und da ist jetzt ein Bibelkreis entstanden. Und da unterrichten ehemalige Mehrfachmörder, um nicht zu sagen Massenmörder, lebenslängliche unterrichten jetzt den Ratschluss Gottes und verkündigen das Evangelium und sitzen da mit der aufgeschlagenen Bibel. Das ist fantastisch. Da ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Denn wenn diese Leute, die im Gefängnis sind, hören, es hat jemand anderer deine Strafe bezahlt, die spitzen ihre Ohren. Das ist ja für sie ja existent und real. Deswegen die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Und hier also, da kann man neu sagen, Mensch, und das inzwischen wird das von der Gefängnisleitung gefördert. Die haben beobachtet, wie sich das Klima ändert. Die sind dankbar, dass sie nicht mehr so einen gefährdeten Beruf haben und auf einmal Menschen total verändert werden, bis dahin, dass sich dadurch sich selber öffnen für das Evangelium. Also da sagt man mal, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Aber wie ich schon sagte, gerade der Römerbrief, auch vom Intellektuellen her, faszinierend. Und jetzt sagt, warum? Es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht. Das ist das alte Lutherdeutsch wörtlich, die da rettet. Und wenn man heute jemanden bei uns im Westen, na gut, jetzt sind so viele Krisen und da ist dieses Bohrloch im Golf von Mexiko und aber sagen wir mal so, noch vor 5 Jahren sagte, du brauchst einen Retter. Was soll das? Es hat eine Umfrage ergeben unter den jungen Leuten, ob es ein ewiges Gericht gibt. Ich glaube, 87% Reaktion, mildes Lächeln. Ja, liebe Freunde, da muss man sagen, ihr achtet euch des ewigen Lebens nicht für würdig. Wir gehen rein zu den Heiden. Denn es gibt Völker, es gibt Menschen, die sehnen sich nach Erlösung. Und gerade die Moslems. Wenn man denen sagt, es gibt Vergebung der Sünden, da spitzen die ihre Ohren. Und das muss man jetzt auch sagen, so sehr ich nun wirklich kein Freund bin des Islams. Aber meine Frau, die ist Neurodermitikerin und muss deswegen öfters in so Hautkliniken und so weiter. Und sie geht gern spazieren und sie unterhält sich gerne über geistliche Dinge. Und dann sagt sie, das ist mit den Westdeutschen fast unmöglich. Die unterhalten sich über das Essen, über die Filme, über das Fernsehen und so weiter. Und da lernte sie eine Afghanin kennen und mit der ging sie spazieren. Und da konnte sie stundenlang über geistliche Dinge, über Himmel und Hölle reden. Überhaupt kein Problem. Muss man jetzt auch sagen. Und darüber hört man offiziell nichts, aber in diesen muslimischen Ländern dürfte derzeit sehr viel geschehen. Und sich gerade auch in Persien viele zum Herrn wenden, weil da sagen die jungen Leute, also wenn das der reine Islam ist, sozusagen das Paradies auf Erden, 30 Jahre hatten wir das jetzt, diese Korruption, diese Lüge, dieses Machtmenschgebaren, diese Unterdrückung, diese Versklavung, dann brauchen wir einen anderen Erlöser. Die hören anders zu. Ich schäme mich nicht, warum? Es ist eine Kraft Gottes, die da rettet. Und das kann jetzt jemand fragen, ja Moment einmal, wieso brauche ich einen Retter? Und deswegen der nächste Vers. Paulus ist ja ganz brillanter Denker, also jetzt der Vers 18, beginnt mit denn. Denn Gottes Zorn von Himmel wird offenbart über alle gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Gottes Zorn wird offenbart. Da steht dieses Wort Apokalypto. Du brauchst einen Retter, weil du bist unter dem Zorn Gottes. So einfach und so tragisch. Ist ja ganz klar, wenn ich jemandem anbiete, hier ein Medikament, das macht dich gesund. Ja, wenn der denkt, ich bin in Ordnung, wozu brauche ich da dieses Heilmittel? Und Paulus verwendet jetzt eigentlich bis zum größeren Teil von Kapitel 3, warum jeder einen Retter braucht und alles andere hoffnungslos ist. Und wie Francis Schaeffer dargelegt hat, wenn er im Zug wäre und er säße jemanden gegenüber, dem er das Evangelium verkündigen möchte, und er hat eine Stunde Zeit, dann sagt er, würde er 90% der Zeit verwenden, um aufzuzeigen, wie alles ohne Hoffnung ist. So bis dann der Mensch praktisch verzweifelt aufruft, ja, wo ist dann die Antwort? Und dann würde er das Evangelium bringen. Und so zerstört jetzt Paulus in den ersten 3 Kapiteln all die Krücken und Ausreden und Ausflüchte, die die Menschen womöglich aufbringen mögen. um ihnen dann eben aufzuzeigen, es gibt nur eine Antwort. Und das, was eben Paulus auch so in Beschlag nimmt und fasziniert, wie er dann darlegt, sein Evangelium braucht jeder. Schaut, angenommen, ich hätte ein Mittel gefunden gegen AIDS. Also AIDS heißt nicht, Alexander ist durchschaut, sondern, ihr wisst, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ja, ich würde doch das nicht verborgen halten. Ich würde es hinausrufen, publik machen, womöglich zur Zeit und zur Unzeit. Ich habe die Antwort gefunden. Aber liebe Freunde, ich erreiche ja dann nur, bin nur aktuell für einen ganz kleinen Teil der Menschheit, dank Gottes Güte immer noch. Denn die wenigsten sind AIDS-krank, jedenfalls bei uns. In Botswana sieht es schon anders aus. Und in Südafrika sowieso, wo jetzt da die Fußballspiele ausgetragen werden. Aber stellt euch vor, es gäbe eine Krankheit, an der jeder Mensch leidet, und ich hätte jetzt das Heilmittel, die Medizin gefunden. Würde ich das verstecken? Und jetzt zeigt uns Paulus, wir haben alle dieses Gift der Sünde. Wir haben alle einen tödlichen Keim in uns. Und jetzt hat er die Antwort, durch das Evangelium. Schäme mich, das Evangelium von Jesus Christus nicht, ist eine Kraft Gottes, die da rettet. Und warum brauche ich einen Retter? Vers 18, du bist unter dem Zorn Gottes. Und dann würden die Menschen gerade in unseren Breitengraden sagen, ja, wo ist denn Gott? Gibt's doch gar nicht. Und deswegen bringt er dann ab Vers 19, und damit machen wir jetzt Schluss, den objektiven Grund der Schöpfung bis Ende von Kapitel 1 und dann ab Kapitel 2 den subjektiven Grund des Gewissens. In einer konsequenten, logischen Darlegung, da merkt man einen brillanten Denker, dieser Mann Saul von Tarsus. Soweit, und lasst uns zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, wir haben einiges hineingenommen in der Aktualität unserer Zeit, gerade wenn wir dann auch denken, was dann aufgelistet wird in Römer 1 als Folge der Dahingabe. Hab Dank, Herr, dass du einen Weg gefunden hast, Sünder selig zu machen. Und ich will hoffen und glauben, dass eigentlich hier jeder Anwesende mit dir, mit dem lebendigen Gott versöhnt ist, weiß, meine Schuld ist vergeben, ich bin Kind Gottes. Ja, mit der Heiligung, das mag ein anderes Thema sein, aber wir sind erkauft durch dein Blut. Und Herr, ich bitte dich, dass man durch dein gnädiges Wort vertieft werden darf. Und gerade wenn wir an diesen Mann Paulus denken, schäme mich das Evangelium von Jesus Christus nicht. Wir müssen uns beugen, wo wir uns geschämt haben. Uns die Ehre der Menschen wichtiger war als die Ehre von Gott. Und Herr, du weißt, wir in einer Zeit leben, wo eigentlich diese Aussagen, die man jahrhundertelang auch im christlichen Abendland geglaubt hat, allmählich als extrem, als fundamentalistisch, als friedensgefährdend eingestuft werden. Und Herr, schenk uns Gnade, ganz neu, gerade auch durch die Kraft deines Wortes. Und dein Evangelium ist die Kraft. In einer Zeit, wo so viele immer nach mehr Kraft und allen möglichen rufen, dass wir uns durch die Gnade und die Kraft deines Wortes, dieses wunderbaren Evangeliums, nicht schämen. Und wo Menschen noch nicht erlöst sind, Herr, mögest du anklopfen an den Herzen. Wir bitten es in deinem Namen. Amen.